Liebe Sportsfreunde, auf geht's in den Adventsmonat Dezember. Den Start in diesen Monat, in dem bis und mit 26. Dezember jeden Tag eine neue Folge erscheinen wird, mache ich gemeinsam mit Tobias Kirch, dem Sportdirektor des Deutschen Fechterbundes. Wie kommt es, dass er beim Fechten gelandet ist, wenn er genauso gut beim Tischtennis oder dem Handball hätte landen können? Erfahrt es in der Folge. Außerdem sprechen wir über das Punktesystem im Fechten, die Faszination dieser Sportart und mit welchen Problemen sie zu kämpfen hat. Stichwort Aufmerksamkeit. Freut euch auf die erste Adventsfolge bei Sportsfreunde und hört gerne rein. Zur Info, das Gespräch mit Tobias Kirch habe ich im März 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Tobias, herzlich willkommen beim Podcast Sportsfreunde. Freut mich mega, dass du hier dabei bist. Und freue mich auf ein cooles Gespräch. Du bist im Deutschen Fechterbund. Wie bist du zum Fechten gekommen?
Ja, hallo Mirko. Danke für die Einladung. Ich bin Sportdirektor beim Deutschen Fechterbund seit 2 Jahren. Komme ursprünglich nicht aus dem Fechten, sondern habe eine Vergangenheit in der Sportart Tischtennis, wo ich eigentlich in allen Bereichen, die so möglich sind, von der Talentsichtung bis Bundesliga und Bundestrainerbereich durchlaufen habe. War danach dann nach meiner letzten Station als leitender Landestrainer am Bundesstützpunkt in Frankfurt. Das war meine letzte Station im Tischtennis, bin ich zum Deutschen Olympischen Sportbund gewechselt, war da dann Geschäftsbereich Leistungssport, Referent für Nachwuchsleistungssport, also für den Nachwuchsleistungssport in Deutschland ein Stück weit verantwortlich. Habe also damit ein bisschen den Weg raus aus der Spezifik genommen und ein bisschen allgemeiner im Leistungssportbereich tätig gewesen und mich nochmal ein bisschen breiter aufgestellt. Und dadurch dann am Ende dann zum Deutschen Fechterbund gekommen vor 2 Jahren und die Herausforderung angenommen, diesen traditionellen und ehemalig sehr erfolgreichen Verband eben im Leistungssportbereich zu führen und auch neu aufzustellen.
Und was hat dich beim am Tischtennis so fasziniert und was ist es jetzt beim Fechten, dass dich so fasziniert an der Sportart?
Ja, das ist ja nicht so ganz zu vergleichen, weil ich natürlich Tischtennis von klein aufgespielt habe und da natürlich die Begeisterung über das Selberspielen als Kind bekommen habe und dadurch dann eben eingewachsen bin in die Sportart und in den Bezug eben dazu. Und da war ich von Anfang an von dem kleinen weißen Ball fasziniert, habe vorher auch und parallel lange noch Handball gespielt, also habe schon auch viele Sportarten eigentlich so im Laufe meines Sportlerlebens kennengelernt war einfach sehr, sehr begeistert von der Sportart selber, von dem kleinen weiten Ball, den allen Möglichkeiten, die diese Sportart gibt, so flexibel und vielseitig sie auch ist. Und da haben wir dann eigentlich dann auch schon den Bogen zum Fechten, wo ich da schon große Parallelen sehe. Auch das eine ist zwar ein Rückschlagsportart, das andere eine Zweikampfsportart, aber am Ende treten da schon auch zwei Gegner gegeneinander an und müssen irgendwie über taktische, strategische Aspekte versuchen, irgendwie dann auch Punkte zu erzielen oder in dem anderen Fall Treffer zu setzen. Trotzdem mit einer athletischen Komponente, einer hohen athletischen Komponente im Hochleistungsbereich. Und von da gibt es da schon wieder Parallelen. Mhm. Aber die Sportfechten habe ich natürlich nie selber ausgeübt. Deswegen ist das schon halt eben ein Unterschied. Und da hat mich dann vor allem dann eben interessiert. Und das hatte ich auch in den letzten Jahren bei mir sehr stark herausgestellt, dass ich halt ganz gut bin im strukturellen, konzeptionellen Arbeiten, Leistungssport, Strukturen ein bisschen neu zu denken, vielleicht Innovation da auch ein Stück weit reinzubringen. Und das hat mich natürlich ganz besonders gereizt, hier im Fechten da eben einfach eine neue Sichtweise reinzubringen, neue Ideen reinzubringen, Dinge zu verändern.
Und was ist konkret so jetzt deine Aufgabe? Du hast gesagt, strukturieren, organisieren, also wirklich da so ein bisschen neue Ideen reinzubringen, also im Bereich dann auch für die Profis, für den Nachwuchs und so? Oder was kann man sich darunter vorstellen?
Genau, ich verantworte den kompletten Leistungssportbereich, also vom Nachwuchs bis in die Spitze, bin da eben auch verantwortlich für das komplette Leistungssportpersonal, also Bundestrainer, Bundesstützpunktleiter, also alles, was dazugehört. Wir haben vier Bundesstützpunkte, wo wir unsere Bundeskaderathleten konzentrieren und da eben tägliches Training, zentrale Lehrgangsmaßnahmen etc. eben durchführen. Und das ist meine Hauptverantwortung, eben zu schauen, wie wir eben ja, eine Leistungssportstrategie haben, die eben am Ende Erfolge bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften ermöglichen kann. Und da übergeordnet bin ich eben der quasi der Kopf.
Und hast du jetzt in den 2 Jahren, wo du schon da bist, waren da schon Weltmeisterschaften? Letztes Jahr war ja Olympische Spiele, wenn ich auf dem Schirm habe, da warst du ja sicher auch dabei. Also, was sind so die Meilensteine, die du bisher hattest, seit du da bist?
Ja, der Kalender ist eigentlich so aufgebaut, dass in jedem Jahr immer eine Europameisterschaft und eine Weltmeisterschaft ist, außer in dem olympischen Jahr. Da ist Europameisterschaft und Olympische Spiele, also keine Weltmeisterschaft dann in dem Jahr. Und genauso gibt es auch Nachwuchs-Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Das sind eigentlich immer so diese vier Highlights im Jahr. Und dazu gibt es dann eben in allen Altersbereichen im Grunde genommen eine Weltcup-Serie, wo es darum geht, Weltranglistenpunkte zu fechten und dann sich dadurch eben auch gut zu positionieren und zu platzieren für die Großveranstaltung dann. Und da war ich schon gerade auch im aktiven Bereich bei allen Veranstaltungen dabei. Auch vor 2 Jahren waren da noch die European Games zusätzlich. Waren für uns auch ziemlich erfolgreich mit einigen Medaillen. Genau, bei den Olympischen Spielen hatten wir leider nur zwei Athleten dabei. Den Matjaž Szabo im Herrensäbel und die Anne Kleibrink im Damen-Tourette haben beide aber eine sehr gute Performance gezeigt, waren beide im Viertelfinale. Gerade der Matjaž ganz knapp mit einem Treffer im Grunde genommen ausgeschieden und wäre im Halbfinale gewesen, also wirklich sehr, sehr knapp an der Medaille vorbei. Aber auch Anne letzte acht gewesen bei ihren ersten Olympischen Spielen, also da waren wir schon sehr zufrieden mit und können da stolz drauf sein. Aber insgesamt war das natürlich für so eine Sportart zu wenig mit drei Waffen. Man hat immer Mannschaftswettkämpfe und Einzelwettkämpfe. Also wir haben nicht geschafft, eine Mannschaft zu qualifizieren. Das war natürlich sehr, sehr schade und kann auf Dauer nicht der Anspruch sein. Daran müssen wir unbedingt arbeiten.
Was sind denn so die konkreten Ziele für die Zukunft? Hat man sich gewisse Medaillen oder Weltcup-Punkte, Ränge als Ziel gesetzt bei euch jetzt im Fechtverband oder wie sehen die aus, die Ziele?
Ja, also als Verband werden da am Ende abgerechnet über Erfolge bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Alles andere zählt im Grunde genommen nicht. Ja, so ist auch die finanzielle Förderung in Deutschland ja für die Sportarten, für die Olympischen Sportarten eben zugeteilt. Von daher sind das natürlich die entscheidenden Veranstaltungen, wo wir versuchen müssen, eben besser zu werden und wo wir im Idealfall schaffen, auch Medaillen zu erringen. Das ist aber, sage ich mal, sehr einfach formuliert, weil das ist ein weiter Weg, wenn ich eben beschrieben habe, dass wir nur zwei Athleten überhaupt bei Olympischen Spielen dabei hatten. So müssen wir eigentlich zweigleisig planen. Also wir versuchen einerseits die aktuellen im System sich befindenden Athleten und Athletinnen besser zu machen und schneller besser zu machen. Die Bedingungen für die, gerade auch an diesen Bundesstützpunkten, von denen ich gesprochen habe, aber auch in Zusammenarbeit mit internationaler Konkurrenz, um eben möglichst schnell zu verbessern und dadurch eben auch die aktuell sich im Kader befindenden Athleten zu verbessern. Aber andererseits müssen wir eben auch sehr stark in den Nachwuchs investieren, versuchen da eben früher in die Förderung reinzugehen, auch früher die Besten zusammenzuziehen zu zentralen Lehrgangsmaßnahmen, aber auch zu internationalen Turnieren vermehrt mit denen zu fahren, aber auch inhaltlich da mehr reinzugehen, dass sie eben besser ausgebildet sind, auch in den gerade auch im Nachwuchsbereich ja noch in sich in den dezentral befindenden Standorten. Und dafür ist natürlich auch viel Zusammenarbeit erforderlich, eben mit den Vereinen, mit den Landesverbänden, den Landesstützpunkten. Dass unsere Trainer da noch stärkeren Einfluss drauf nehmen, unsere Bundestrainer noch stärker in den Austausch gehen mit den Trainern vor Ort, dass wir wirklich über Inhalte sprechen, gucken, wie können wir einzelne Athleten, die aus unserer Sicht besonderes Potenzial haben, auch im Nachwuchs schon früher besser zu fördern. Und ja, so sind das eigentlich so diese beiden Wege. Der eine dauert ein bisschen länger im Nachwuchs, aber deswegen dann vielleicht aber auch in 8 bis 12 Jahren dann da vielleicht besonders besondere Athleten gefunden zu haben, die dann eben jetzt noch sehr jung sind und vielleicht noch fast unbekannt, aber dann eben auch mal eine Medaille holen können bei solchen Highlights. Aber andererseits haben wir bestimmt auch jetzt schon gute Möglichkeiten mit denen, die wir vorhanden sind.
Fechten ist ja jetzt eine olympische Sportart, die ähnlich, kann ich mir zumindest vorstellen, wie andere olympische Sportarten medial nicht so häufig die Aufmerksamkeit haben. Gerade in Deutschland, da hat es natürlich alle anderen Sportarten, die nicht Handball und nicht Fußball sind, extrem schwer. Ist da auch von euch aus der Wunsch da, dass das sich verändert, dass da vielleicht auch, heute gibt es ja nicht nur die normalen TV-Anstalten, sondern auch Streaming-Portale, YouTube und was es alles gibt, dass da vielleicht auch ein bisschen mehr gemacht wird, dass das mehr in den medialen Mittelpunkt ein bisschen mehr rückt, um auch die Aufmerksamkeit ein bisschen mehr zu haben, um vielleicht auch dann vermehrt auch mehr junge Leute für den Sport zu begeistern?
Ja, ich glaube, da würde jetzt niemand, der hier an der Stelle sitzt, sagen, das braucht er nicht, das braucht die Sportart nicht. Das ist natürlich unbedingt notwendig, um, wie du sagst, schon neue Talente für die Sportart zu begeistern, aber gerade auch irgendwie eine gewisse Wertschätzung auch diesen Athleten, die wirklich ja sehr viel Zeit und Aufwand damit verbringen, über die Weltspitze zu kommen, eben denen auch zu geben und vor allem auch Geld, dass mal ein bisschen Geld ins System kommt. Ja, weil das muss man schon sagen, in so einer Sportart wie Fechten zahlen die Athleten halt oft drauf, wenn sie nicht in der Sportfördergruppe der Bundeswehr sind oder der Landespolizei gegebenenfalls noch. Es ist halt neben dem Studium unglaublich schwierig, Hochleistungssport zu betreiben. Und ja, es gibt wenig Preisgelder, es gibt wenig Sponsoren und das würde natürlich gerade auch, wenn man medial präsenter wäre, sicherlich auch einfacher werden. Wir sind jetzt im Sommer zum zweiten Mal bei den Finals dabei, wo ja quasi die deutschen Meisterschaften in unterschiedlichen Sportarten an einem Standort, in diesem Jahr in Dresden, ausgetragen werden. Also ein kleines Olympia in Deutschland für deutsche Meisterschaften verschiedener Sportarten. Da sind wir dann auch mal oder werden dann auch mal im ARD und ZDF präsent sein. Bei den Olympischen Spielen hatten wir auch einiges an Minuten. Das war wirklich sehr erfreulich, aber es ist halt dann nur alle 4 Jahre und zu selten. Von daher freuen wir uns jetzt im Sommer auch mal bei den Finals dabei zu sein. Aber insgesamt wäre es natürlich noch wünschenswerter, noch mehr präsent zu sein. Wir machen sehr viel über Social Media. Für so eine kleine Sportart geben wir da ordentlich Gas, haben jetzt schon über 10.000 Follower bei Instagram oder so. Das ist nicht schlecht. Aber das muss natürlich alles noch mehr und professioneller werden und dafür brauchen wir das.
Gibt es bei euch Länder, die als Vorbild gerade in diesen Bereichen vielleicht sehen, weil sie weiter sind, weil sie es vielleicht schon Schritt 1, 2 weiter professioneller gemacht haben über mehrere Jahre oder so in der Art?
Ja, also extrem ist es in den USA in Fechten. Da ist eine unglaublich große Community und Turniere mit ganz, ganz großen Starterfeldern. Wirklich auch Geldern sind da drin, Förderung ist da drin, auch der universitäre Bezug ist da. Also dass es sich lohnt, eben zu fechten, um dadurch an besondere Hochschulen zu kommen, Zugang zu bekommen. Die Amis sind da sehr weit. Asien ist stark am Ausrüsten. Auch da bewegt sich sehr viel. In Europa ist immer noch Frankreich gerade auch, wo viel Tradition für die Sportart ist und wo auch große Hallen gefüllt werden können. Italien auch, die sehr stark sind und aber auch sehr viel da über öffentliche Mittel auch machen und über Polizei und Bundeswehr im Grunde genommen auch da viel, viel machen, aber auch schon viel früher, viel professioneller da auch an die Sportart rangehen und ganz anders da auch schon präsentieren, auch teilweise in jungen Jahren schon unglaublich tolle Sachen da machen. Da gibt es schon auch Vorbilder oder auch, ja, sage ich mal, Länder, wo man sich einfach was abgucken kann und aufs deutsche System versuchen kann zu übertragen.
Tauscht ihr euch international untereinander aus?
Es gibt da schon auch Plattformen, gerade auch auf dem Niveau des Weltverbandes wird schon viel gemacht oder auch im Europäischen Verband. Die Trainer sind natürlich permanent im Austausch, machen wir auch internationale Trainingscamps und versuchen da natürlich zu kooperieren. Auf präsidialer Ebene passiert da relativ viel. Ich mache da selber jetzt noch nicht so viel, weil ich mir gesagt habe, ich möchte erstmal, sage ich mal, den eigenen Laden in Anführungsstrichen ein bisschen in den Griff kriegen, gerade auch national das stärker bespielen und versuchen, dass die Bedingungen im eigenen Land erstmal noch besser werden. Aber natürlich guckt man auch über den Tellerrand und versucht, Dinge auch zu lernen und mit aufzunehmen.
Gibt es Dinge, die du aus dem Tischtennis mitgenommen hast, aus dem Fachwissen, nicht nur auf die Sportart selber jetzt bezogen, sondern auch eine Stufe höher, da wo du jetzt arbeitest im Direktorenbereich, die du mitgenommen hast und implementieren kannst im Fechtbereich?
Ich habe eigentlich aus allen meinen Stationen immer irgendetwas mitgenommen, was man auch immer eigentlich für jede der anderen Stationen ein Stück weit nutzen konnte. Und so ist das auch. Also das will ich gar nicht nur auf Tischtennis beziehen, aber andererseits natürlich auch von sehr guten Trainern, von denen ich gelernt habe oder auch im DOSB, wo zum Beispiel Dirk Schimmelpfennig als ehemaliger Vorstand Leistungssport, früher auch Sportdirektor beim Deutschen Tischtennisbund mein Chef war, wo ich viel von lernen konnte, auch im operellen Bereich. Und, also es gibt eigentlich viele Personen, auch die man so im Laufe der Jahre dann eben trifft, in den verschiedenen Positionen, wo man immer was von mitnehmen kann, mal positiv, aber auch mal negativ, und das für sich so ein bisschen dann zusammenmischen muss und dann seinen eigenen Weg finden soll. Ja, und das habe ich eigentlich immer versucht und versuche ich auch weiterhin so anzugehen.
Das ist denn so, wer sind so die besten Athleten bei euch im Fechtpunkt? Sind das die beiden, die jetzt in Paris im Mittelfinale standen, oder gibt es auch schon junge Talente, die quasi nachstoßen, Next Generation sozusagen?
Das sind auf jeden Fall unsere Ausnahmeathleten aktuell. Die sind permanent Weltspitze. Die sind eigentlich ausschließlich Top 10 in der Welt. Also das sind wirklich unsere mit Abstand besten. Wir haben auch in diesem, sage ich mal, aktiven Kader, haben wir auch weitere Athleten und Athletinnen, die noch so bisschen jünger sind, also am Anfang 20, Mitte 20. Leonie Eber zum Beispiel, die jetzt seit längerem verletzt ist, aber auch schon Europameisterin war. Und dann haben wir eben im Nachwuchsbereich auch das ein oder andere richtig große Talent, die auch schon ihr Potenzial gezeigt haben jetzt. Also zum Beispiel der Ole Petersen im Herrendegen, der jetzt auch letzte 32 beim letzten Weltcup der Aktiven war, also als 17-Jähriger schon 32. in der Welt war oder letzte 32 in der Welt war bei den Aktiven. Also wir haben schon immer auch wieder Athleten, die dieses Potenzial andeuten. Es können aber noch ein paar mehr werden, ruhig.
Mehr könnte es immer werden, ne? Im besten Falle. Ja.
Ja.
Ja. Wie weißt du oder siehst du, hast du auch Einsicht in das Training, und kannst du erzählen, was im Training ja neben dem Technischen, was man sich vorstellen kann, Wert gelegt wird, was wichtig ist für einen Fechter, damit er ein guter Fechter oder eine gute Fechterin wird?
Ja, ich habe da schon Einblicke drin. Bin schon auch regelmäßig an den Bundesschützpunkten. Mein Büro selber ist hier am Bundesschützpunkt in Bonn, wo ich noch ein bisschen mehr Einblick eben habe und immer mal wieder in die Halle reingucke oder auch zu Lehrgangsmaßnahmen natürlich gehe und mir das anschaue. Die Grundlage ist eigentlich immer eine gute Technik. Ja, gute Technik, gute Beinarbeit, das ist so eine Voraussetzung. Dann kommt natürlich das taktische, strategische dazu, was auch sich so entwickeln muss, ja, was so ein bisschen nicht mehr angeboren ist, aber auch Erfahrung ein Stück weit ist und auch eben auch was Wichtiges zu schulen. Und das wird diese Aspekte neben dem Athletischen dann noch, wo wir auch an allen Standorten mit speziellen Athletiktrainern arbeiten, die auch teilweise dann sehr individuell das Training dann eben für den Einzelnen steuern. So ist im Fechten halt die Lektion sehr entscheidend. Also das Einzeltraining genommen von einem Trainer mit dem einen Athleten, wo er eben diese ganzen Dinge eben nochmal vereint und sehr gezielt trainieren kann, Feedback sehr genau geben kann, auf den einzelnen Athleten abgestimmt. Das nimmt schon einen sehr großen Raum im Training, im Fechten ein.
Und kann man sagen, dass die Älteren, Erfahrenen, dass die ihre Erfahrungen an die Jungen weitergeben, dass sie zusammen trainieren, die zusammen, oder sind die je nachdem getrennt, Junioren und Senioren, sage ich jetzt mal?
Das ist ein bisschen unterschiedlich. Also bei Lehrgangsmaßnahmen versuchen wir schon auch oft, die jüngeren Kader an die Eltern heranzuführen und gerade da auch überlappen zu trainieren. Im täglichen Training ist es ein bisschen waffenbezogen und standortbezogen, aber auch da macht es auf jeden Fall immer Sinn, einzelne besondere Talente, sage ich mal, auch an die besseren heranzuführen und eben mit besseren trainieren zu lassen. Das ist auf jeden Fall immer sinnvoll, ja.
Du hast Waffen jetzt gesagt, also das kommt auch darauf an, ob die Größe der Waffe, des Fechtgeräts, des Schwerts, wie auch immer, wie man das jetzt auch
Ja,
nennt.
Schwert jetzt nicht, aber es gibt tatsächlich drei Waffen: Brett, Degen und Säbel. Darin unterteilt sich im Grunde genommen die Sportart Fechten. Und das sind eben auch drei unterschiedliche Disziplinen im Grunde genommen. Und dann auch mal natürlich männlich und weiblich aufgeteilt. Und das ist dann schon auch nochmal unterschiedlich im Anforderungsprofil und sind eben dann dementsprechend immer andere Athleten. Also im Grunde genommen ist die Sportart Fechten besteht eigentlich, sage ich immer, aus drei Sportarten, eben weil diese drei Waffen eben auch nochmal komplette Kaderkreise, komplettes Trainerpersonal und so weiter bindet, wie das dann in anderen Sportarten auch wäre, wenn es eben nur eine Sportart wäre.
Und wenn man sich jetzt als Athlet für eine dieser drei entscheidet, kann man dann theoretisch im Laufe seiner Karriere dann auch wechseln, also dass die Waffe wechseln, den Bereich wechseln?
Ja, das gibt es auch. Es ist halt, glaube ich, ein bisschen weniger geworden in der mittlerweile. Früher war es sehr oft so, dass quasi Florett so die Einstiegswaffe war und man dann eben irgendwann sich entschieden hat, ob man eher Richtung Florett oder Degen geht. Säbel ist dann nochmal ein bisschen anders. Gibt aber auch in der Vergangenheit Athleten, die durchaus dann auch nochmal, obwohl sie erfolgreich waren, nochmal gewechselt sind. Aber das ist jetzt nicht mehr so klassisch. Also man legt sich, glaube ich, mittlerweile schon stärker auf Frühjahr fest, um dann sich sehr stark zu spezialisieren und da wirklich dann auch das Maximum rauszuholen.
Das ist so, kann man sagen, ähnlich wie beim Wintersport im Langlauf, ob man jetzt Langlauf oder Biathlon macht zum Beispiel, oder? Auf was man sich spezialisiert am Ende. Im weitesten Sinne.
Im weitesten Sinne kann man das vielleicht
Ein
so
bisschen.
sagen. Es ist vielleicht eher, ob ich jetzt 100 Meter sprinte oder ob ich Mittelstrecke laufe oder ob ich Marathon
Ja,
laufe.
das ist
Könnte ja
Bisschanalogie hier.
auch fast mehr in diese Richtung gehen lassen. Aber auch der Vergleich ist sicherlich nicht optimal. Ja.
Ja, und was sagen dir deine Athleten, die Athleten, die Bundestrainer, wenn du sie vielleicht fragst, hey, warum hast du ausgerechnet das Fechten für dich entdeckt? Was ist für die Faszination? Haben die das Thema erzählt?
Also es ist natürlich wie in ganz vielen anderen, in Anführungsstrichen, Randsportarten so, dass es ein Stück weit Tradition ist oder dass die im Grunde genommen familiär bedingt ist, dass die Geschwister die Sportart schon betrieben haben oder die Eltern sie schon betrieben haben. Gerade in so einer kleinen Community wie der Sportart Fechten ist es ganz oft der Fall, dass es einfach dann quasi vererbt wurde. Ja, aber ich glaube jetzt schon, dass alle Athleten, die Sportart betreiben, dass die sehr, sehr, ja, von dem Profil der Sportart eben angefixt sind, von dieser Zweikampfsportart, von diesem permanent sich irgendwie einerseits athletisch messen, aber eben auch versuchen, die richtige Taktik zu finden und die richtige Lösung zu finden, um diesen Treffer dann am Ende zu setzen. Das ist schon sehr, sehr speziell, auch mit der Maske dann, die man anhat. Das ist ja, das ist schon was ganz, ganz Besonderes und gar nicht so einfach vergleichbar dann wieder, glaube ich, mit anderen Sportarten. Aber das catcht natürlich auch gerade Kinder dann schon sehr früh. Ja, das kennt man ja auch aus der eigenen Kindheit, sich irgendwie mit Waffen versuchen eben zu duellieren, Piraten zu spielen oder Musketiere oder was auch immer. Ja, und ich glaube, dass das schon eine große Faszination ist. Frühzeitig auch auslösen kann. Deswegen ist es, glaube ich, noch wichtiger, eben früh Kinder an die Sportart zu binden. Was aber jetzt auch wiederum gar nicht so einfach ist, weil halt immer eine Waffe auch im Spiel ist und ich jetzt nicht einfach mal wie in der Schulpause mal kicken kann, ja, sondern das ist einfach, aber dann eben mal kurz den Säbel rauszuholen und dann eine
Wird
Runde zu
schwieriger.
fechten, ist das schon schwieriger. Ja, das sind natürlich dann auch wieder Anführungsstrichen Limits, die das dann dann hat, obwohl es eigentlich sehr, sehr verlockend vielleicht wäre. Ne?
Wäre es vielleicht eine Lösung, Lösungsansatz, dass man in den Schulen auch das Fechten sozusagen vielleicht als Sportart anbietet für Kinder, für Jugendliche, die das vielleicht mal ausprobieren wollen und dann, dass man quasi schon früh ansetzt und nicht erst auf Verband oder Vereinsebene?
Das wäre natürlich schön, das wünscht sich jeder Sportler, dass es präsent ist im Schulunterricht, in dem wenigen Schulunterricht, den wir aktuell haben in Deutschland. Da hoffen wir auch alle, dass das mal mehr wird und auch aktuell Diskussion Olympische Spiele in Deutschland, dass man dann vielleicht auch da noch stärker politisch auch rangeht und dass es mal eine tägliche Sportstunde gibt, wie das zum Beispiel in Frankreich dann ja eingeführt wurde in den letzten Jahren und dass man dann eben auch präsenter wird. Die Vereine versuchen das natürlich schon, also die großen Vereine im Fechten, die machen genau das, die gehen in die Schulen, machen da Schul-AGs oder den Sportunterricht eine Zeit lang, bringen dann eben die Waffen mit und können das dann eben auch ideal schulen dann da vor Ort. Für eine Schule selber oder für den einfachen, sag ich mal, Sportlehrer, sich dann in dieser speziellen Sportart zu bewegen und dann auch noch die ganzen Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen, das Material zu haben und so weiter, ist natürlich alles nicht ganz so einfach. Aber wünschenswert wäre das natürlich und würde der Sportart natürlich total weiterhelfen.
Oder zum Beispiel, wenn ehemalige Athleten quasi sich sagen, hey, ich gehe in die und die Schule, in die Stadt und bietet es quasi an, für die möchten, das mal kennenzulernen. Das wäre natürlich auch cool, oder? Also, wenn das möglich wäre.
Ja, ja, also das gibt es auch alles. Immer, im Kleinen gibt es da schon fast alles. Aber um dann natürlich einen Effekt für eine ganze Sportart zu haben und dadurch eben dann wirklich auch Mitgliederzahlen zu steigern und einen richtigen Output zu generieren, braucht man natürlich mehr. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, den wir auch unbedingt als Verband angehen wollen und müssen. Aber soweit sind wir tatsächlich aktuell noch nicht, dass wir schaffen, dann ein Konzept zu haben, was wirklich in ganz Deutschland gefahren wird. Aber das müssen wir unbedingt angehen. Darum geht ja immer mehr Richtung Ganztagsschule auch, um da vielleicht auch ins Angebot reinzukommen. Das wären schon wichtige nächste Schritte, die wir als Verband gerade im breitensportlichen Bereich, dann auch Sportentwicklungsbereich auch gehen müssen.
Die Männer und Frauen, Damen und Herren, wo sind mehr beim Fechten? Bei welchem Geschlecht? Wo ist quasi die Überzahl sozusagen?
Ja, es gibt mehr Männer als Frauen. Und die größte Waffe an Mitgliederzahlen ist die Degenwaffe. Da sind auch weltweit die meisten Aktiven.
Und das merkt man das auch in der Jugend? Im Nachwuchs, dass der Degen dann auch der beliebteste oder die beliebtere Variante zu den anderen beiden ist?
Ja, es üben halt mehr aus. Ob es dann am Ende, wenn das gleich beliebter ist, dann ja. Die natürlich die andere Waffe ausüben, die würden das dann dementsprechend anders sehen, aber die Zahlen sind da schon eindeutig. Ja. Mhm.
Steht ihr als Breitensportart sehr in Konkurrenz mit den anderen, ich nenne sie jetzt mal olympischen Sportarten, was auch zum Beispiel die Akquisierung von Nachwuchsleuten, von Förderung Ansprüchen oder Ansprüchen in Richtung DOSB und so weiter angeht, ist dieser Konkurrenzkampf sehr hoch, weil es so viel gibt?
Ja, was die Leistungssportförderung angeht, steht man da ganz klar in Konkurrenz. Alle olympischen Sportarten. Es gab jetzt ja wieder die Potters-Analyse, wo es eben wirklich auch ein Ranking gibt der einzelnen Disziplinen, also das Disziplinscharf, das ist nicht nur die Sportart, sondern die jeweilige Disziplin wird da eingeordnet und am Ende auch danach eben auch finanziell verteilt. Also da ist die Konkurrenz auf jeden Fall da. Spiegelt sich natürlich jetzt nicht irgendwie im täglichen Alltag wieder, dass wir jetzt irgendwie eine besondere Konkurrenz zu anderen Sportarten haben, wollen uns überlegen, wie können wir irgendwie besser sein als die, sondern wir wollen ja uns in der Sportart messen und wollen ja einfach Weltspitze sein und dann würde sich dadurch automatisch ergeben, dass man eben auch in diesem Deutschland-Ranking, sage ich mal, wieder besser dasteht, aber trotzdem die Abhängigkeit in der Förderung ist ganz klar da und auch wenn ja in Deutschland nach Möglichkeit eine Vielfalt an Sportarten gefördert wird, Natürlich, umso besser ich bin, umso mehr Geld, einfach formuliert, kann ich dann eben auch bekommen. Und dadurch dann eben auch habe ich wieder andere Möglichkeiten, die Sportler wirklich zu fördern. Und was so diesen, wie hast du gesagt, Akquirierungsaspekt oder so Talentsichtung und dann eben die Förderung in den Vereinen angeht, bin ich immer der Meinung gewesen und dabei bleibe ich auch, dass am Ende das an Personen hängt. Also wenn ich im Verein gute Trainer habe und Trainer habe, die eben dieses Feuer für die Sportart vermitteln, dann ist es fast egal, um welche Sportart es da geht, sondern haben die Kinder einfach Bock und dann hat man auch viel Zulauf und dann funktioniert beim Verein auch. Und dann ist eigentlich auch fast egal, wie Sportart heißt, wohl wissend, dass natürlich wir nicht mit Fußball oder Handball oder wie in großen Sportarten konkurrieren können, aber wir haben wirklich auch ganz tolle Best-Practice-Beispiele, sage ich mal, ganz tolle Vereine, größere Vereine, die so ein Komplettangebot anbieten, vom an der Talentsichtung hin bis zum Internat, zur Hausaufgabenbetreuung, mit Fahrdienst, mit Bereitstellung von Waffen für kleine Kinder, dass sie erstmal überhaupt da reinkommen, weil das ist ja auch alles teuer, die Waffe und die Ausrüstung und so. Und da gibt es also wirklich auch ganz, ganz, ganz tolle Projekte und starke Vereine. Aber auch da in so einer kleinen Sportart am Ende dann doch wieder zu wenig, um wirklich noch mehr Masse eben am Ende zu haben, dadurch mehr Kinder ins System zu bringen, mehr Talente zu haben und dann nochmal aus einer ganz anderen Fülle auswählen zu können. Das wäre natürlich noch viel besser, um am Ende dann wieder in die Spitze was bringen zu können. Ja.
In welchen Regionen, in welchen Städten sind denn diese Top-Vereine, die du jetzt gerade erwähnt hast, die so gute Arbeit leisten und entsprechend auch so gut sind?
Ist schon deutschlandweit. Der Süden ist stärker, ganz klar. Baden-Württemberg haben wir viele gute Vereine. Aber auch in Sachsen haben wir starke Vereine. Nordrhein-Westfalen natürlich, das Bayern teilweise, ja. Aber selbst auch, wir haben auch einen guten Verein in Mainz zum Beispiel. Ja. Wir haben schon sehr viele Regionen, wo es immer mal wieder was gibt. Teilweise ja nochmal auf die Waffe bezogen. Also gerade zum Beispiel im Osten gibt es fast keinen Säbel traditionell bedingt, weil der eben zu DDR-Zeiten keine Rolle gespielt hat. Ist das so ein Stück weit auch geblieben. Wir haben schon ja in ganz Deutschland interessante Vereine. Ich will sie jetzt nicht alle aufzählen, dann vergisst man einen Verein und dann tue ich mir da einen Gefallen. Aber ich denke insgesamt, es wäre schön, wenn es noch mehr wären einfach, ja. Aber die da was machen, die machen teilweise ganz tolle Arbeit.
Und um noch mal ein bisschen zurück auf dich und auf deinen Weg zu kommen, gegen Schluss. Du hast gesagt, du hast Handball gemacht, du warst, wie gesagt, im Tischtennis, jetzt Fechten. Wenn du die drei Sportarten vergleichst und auch mit Berücksichtigung, wie du darin gearbeitet hast, wo hattest du Stand jetzt die schönste Zeit?
Boah.
Vielleicht wissen wir aber nur 2 Jahre Fechten, aber wer weiß, das ist ja 2 Jahre die schönste Zeit überhaupt im Fechten bisher.
Ja, das wäre ungerecht, wenn ich jetzt, ich habe da so schöne Phasen gehabt in meinem Leistungssportleben, teilweise im Nachgang vielleicht auch ein bisschen zu früh dann abgebrochen und schon irgendwie wieder gewechselt woanders hin oder einfach der Verlockung eines guten Angebotes nicht widerstanden. Am Ende ist aber alles ausgegangen. Also alles, was ich gemacht habe, will ich nicht missen. Und ich bin eigentlich fast immer aus jeder Station so weggegangen, da ich gesagt habe, das war die schönste oder das war das, was, wo ich wirklich mit Herzblut gearbeitet habe, wo ich tolle Menschen kennengelernt habe. Eigentlich fast bei allen meinen Stationen, ich hatte immer auch noch durchaus keine Kontakte dann eben auch habe dahin, sei es mit ehemaligen Athleten oder Eltern oder Trainerkollegen etc. Und es hat eigentlich immer irgendwas gebracht, was ich auch ihm gesagt habe, man hat immer was mitgenommen, was gelernt, tolle Erfolge gefeiert, aber natürlich auch Rückschläge oder Misserfolge gehabt. Ja, deswegen das kann ich wirklich nicht, auch selbst wenn ich es jetzt wollte, ist keine politische Antwort. Ich kann ich wirklich nicht so sagen. Ja.
Hast du Studium, was hast du also ausbildungstechnisch neben dem Sport gemacht? Studium, Ausbildung, in welche Richtung?
Ich habe sehr auf Sport studiert, auf Sport, auf Lehramt studiert, Sport in Köln, und dann bin ich durch Tischtennis dann eben nach Kassel gewechselt, auch an die Uni, dann auch weiter studiert und bin dann aber zur Trainerakademie Köln ins Diplom-Trainerstudium gewechselt, und das habe ich dann abgeschlossen.
Hast du für dich, sei es in deiner aktiven Karriere oder auch später, so eine Art Lebensmotto, Lebenscredo entwickelt oder entdeckt, dass dir vielleicht in schwierigen Lebenssituationen lagen geholfen hat?
Naja, Motto eigentlich nicht, aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, irgendwie so eine grundsätzliche positive Einstellung zu haben und immer wieder auch das Glas halb voll zu sehen und nicht halb leer, und das auch eben so versuchen zu vermitteln. Ja, weil so dieses negative Denken oder sich zu schnell eben von etwas ja, runterziehen zu lassen. Wenn man das im Leistungssport, wenn das einleitet, dann glaube ich, hat man ziemlich schnell verloren. Ja, egal, als Athlet, im Wettkampf oder eben auch jetzt in der Position, als Trainer, wenn man eben vorne steht und eben Druck aushalten muss, oder auch jetzt in der Position als Sportdirektor, wenn man da zu leicht sich beeinflussen lässt, und dann ist man, glaube ich, relativ schnell verloren. Und deswegen ist so eine positive Denkweise ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um nicht nur da zu überleben, sondern auch irgendwie erfolgreich zu sein und da auch für sich einen guten Weg zu finden, da Bestand zu halten.
Finde ich einen wunderschönen Abschluss, deine Worte. Vielen, vielen Dank, Tobias, dass du die Zeit genommen hast für den Podcast Sportfreunde. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe eine für mich komplett neue Sportart kennenlernen dürfen. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, Mirko. Dir auch alles Gute. Ja, und bis demnächst.
Danke dir.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen. Beeindruckend. Aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte, und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar. Und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.